Das ist «Zweitmeinung», ein Podcast über Wohnen, Alter und Vermögen. Mein Name ist Sidney Batt. Ich bin Finanzplaner und beschäftige mich in diesem Zusammenhang schon seit über 25 Jahren mit allen Lebensfragen, die direkt oder indirekt mit Geld zu tun haben. Also eigentlich mit allem. Für diesen Podcast habe ich mich mit meinem beruflichen Wegbegleiter, dem Immobilienexperte Daniel Holzer, zusammengetan, um von seiner langjährigen Erfahrung in der Immobilienbranche zu profitieren. Zusammen wollen wir Ihnen eine unabhängige Zweitmeinung liefern, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen soll. Wer wie ich als Finanzplaner unterwegs ist, steht regelmässig, eigentlich immer, vor der schwierigen Aufgabe zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Das ist nicht ganz so einfach, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, denn vieles von dem, was wir als richtig anschauen, ist in Wirklichkeit nicht mehr als eine persönliche Sicht aufs Leben. Genau diese persönliche Sicht muss man aber ausschalten können, wenn man sich als Finanzplaner ins Leben von anderen Menschen einmischt. Man muss ganz genau zuhören und sich in die Lage der Mandanten versetzen, bevor man ein Urteil, besser eine Empfehlung ausspricht. Am häufigsten habe ich persönlich mit inneren Konflikten zu kämpfen, wenn es um Schenken und Erben geht. Da habe ich ganz starke persönliche Vorstellungen über richtig und falsch. Die unterscheiden sich in aller Regel deutlich von dem, was meine Mandanten im Blick haben. Umgekehrt ist der Themenbereich Erben aber auch der Bereich, in dem es am leichtesten fällt, meine privaten Bedenken zu ignorieren und den Kunden das zu liefern, was sie sich vorstellen. Denn eigentlich bin ich nur ihnen verpflichtet. Was noch hat mit dem Vermögen passiert, ob es Glück oder Unglück bringt, muss mich im Grunde nicht interessieren. Mit einer Ausnahme. Finanzplaner sind ja nicht in erster Linie Vermögens- oder Anlageberater, sondern dafür verantwortlich, dass die finanziellen Verhältnisse geeignet sind, den Mandanten ein auskömmliches, sicheres Leben zu ermöglichen. Im Idealfall bis zum Tod. Weil das Leben von Ehepaaren meistens nicht gleichzeitig endet, interessiert es mich natürlich auch, wie es für den überlebenden Partner noch weitergeht. Und machen wir uns nicht vor, in den meisten Fällen ist das bei uns die Frau und die steht wirtschaftlich immer noch deutlich schlechter da als ihre Ehegatte. Kleiner Einschub. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die finanziellen Verhältnisse. Die Erfahrung zeigt, dass die Frauen, gerade weil sie meistens jünger sind als ihre Männer, die Hauptlast von der Pflege tragen. Das geht nicht nur körperlich und psychisch an Substanz, es kostet auch viel Geld. Geld, das nachher unter Umständen fehlt, wenn es darum geht, ihr eine ähnliche Chance für einen umsorgten Lebensoben zu finanzieren. Und genau darum ist es mir wichtig, dass man ihrem Wohlergehen ein ganz besonderes Augenmerk schenken. Natürlich liegt es nicht an mir zu entscheiden, wie ein Erb schlussendlich aufgeteilt wird. Aber ich sehe es als meine Pflicht an, zumindest die Konsequenzen aufzuzeigen, die eine weltfremde Regelung hat. Manchmal reicht es auch schon, wenn man die Erbteilung so organisiert, dass es einem überlebenden Ehegatten das Leben so einfach wie möglich macht. Dafür muss man ein paar Punkte beachten. Erstens, bei einer Erbteilung muss man auf die Einhaltung der gesetzlichen Quoten achten. Wenn man gegen diese Regeln verstoßt, schafft das Ärger. Wenn man den Ärger vermeiden will, muss man vor dem Erbfall eine einvernehmliche Lösung finden, also einen Erbvertrag mit allen Erbberechtigten abschließen. Zweitens, da Quoten eingehalten werden müssen, geht es beim Erben nicht in erster Linie um Vermögensgegenstände, sondern um Geld, also um klar definierte Werte. Drittens, Besitz und Eigentum ist nicht das Gleiche. Vererbt man einen bestimmten Gegenstand, geht er zwar ins Eigentum vom Erb über, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass er auch den Besitzer wechselt. Viertens, egal wie viel sie vererben, es ist gut möglich, ja ziemlich wahrscheinlich, dass sich am Ende irgendjemand übervorteilt fühlt. Jemand, weil er oder sie das Gefühl hat, schon vorher immer zu kurz gekommen zu sein und irgendjemand sonst immer bevorzugt worden ist. Das können sie weder verhindern noch voraussehen. Aber sie können Vorsorge treffen, dass der überlebende Ehegatte so wenig wie möglich davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Und jetzt zur Frage, wie man das macht. Wenig überraschend basiert jede Lösung immer auf einem Finanzplan. Normalerweise ist der, zumindest bei meinen Mandanten, ja schon vorhanden. Mit einem guten Finanzplan hat man die Übersicht, wie sich die finanzielle Zukunft unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte. Dazu gehört auch, dass man schaut, was passiert, wenn der Mann oder die Frau stirbt. Ein solcher finanzieller Überblick ist notwendig, um zu entscheiden, wie viel Vermögen notwendig ist, um den gewohnten Lebensstil auch nach dem Versterben vom Ehegatten weiterzuführen. Vielleicht sind Vermögensverhältnisse so günstig, dass man sich um die Ehegattin keine Sorgen machen muss. Dann ist ja alles wunderbar. Wenn nicht, muss man möglichst frühzeitig damit anfangen, das Verhältnis zu gestalten. Schliesslich weiss man ja nie, wenn es passiert. Eine viel genutzte Möglichkeit ist, dass man ein Testament aufsetzt, indem man den überlebenden Ehegatte als Alleinerbe einsetzt. Das geht natürlich nur, wenn sich die übrigen Erben nicht dagegen zur Wehr setzen und zumindest ihren Pflichtanteil verlangen. Der Kniff, um das zu verhindern, ist, dass man den Pflichten in diesem Fall so gestaltet, dass es für den überlebenden Ehegatten möglichst wenig Einschränkungen bedeutet und für die Erben nicht interessant ist, ihn einzufordern. Etwa, wenn man per Erbvertrag zwischen den Ehegatten regelt, dass die, die im ersten Erbgang ihren Pflichtteil reklamieren, beim zweiten ebenfalls nur den Pflichtteil bekommen. Mir gefällt ihr Zuckerbrot und Peitsche persönlich nicht, weil es mit einem Konflikt anfängt und mit einem Konflikt endet. Sie tun in meinen Augen ihrer Familie damit keinen Gefallen. Besser ist, wenn man von Anfang an klare Verhältnisse schafft und der Erbe generell auf den Pflichtteil setzt, wenn man nicht in der Lage ist, das gesetzliche Erbe locker auszahlen zu können. Das versetzt den überlebenden Ehegatte in die Lage, später darüber zu entscheiden zu können, ob er oder sie mehr auszahlen möchte. Dann sollte er wieder erwarten, doch ins Haus und Braus leben können und nicht wissen, wohin mit dem Geld. Dann steht ihm oder ihr später immer noch die Möglichkeit offen, mit Mittel von einer Schenkung sich von der Last vom Vermögen zu befreien. Nur eben aus einer Position von der Stärke. Am effektivsten ist die Pflichtteilregelung, wenn man selbst genutzt Wohneigentum besitzt. In diesem Fall wird der Pflichtteil als Anteil von eben dem Haus oder der Eigentumswohnung festgelegt. Die Immobilie wird aber mit einem Nutzungsrecht zugunsten des überlebenden Ehegatten belegt. So kann man Pflichtteilsansprüche erfüllen, ohne dass der hinterbliebene Partner das Familienheim verlassen muss oder wertvolle flüssige Mittel abfließen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das nur die zweitbeste Lösung. Am besten, am sichersten und am ehrlichsten ist es, wenn man mit seinen Kindern zusammensitzt, ihnen die Umstände und Absichten erklärt und die Sache mit einem Erbvertrag unter allen Beteiligten regelt. In so einem Erbvertrag verzichtet er bei der ersten Phase auf ihren Pflichtanteil oder sie geben sich mit einer Lösung, wie soeben beschrieben, zufrieden. So sorgen sie für die Zeit nach dem ersten Todesfall vor und reduzieren in den allermeisten Fällen die Gefahr von unangenehmen Streitereien in der Familie. Und wenn es nicht klappt, dann wissen sie ja wenigstens, woran sie sind und was auf sie zukommt, wenn sie es nicht anders lösen. Nennen sie es Erbregelung, ich nenne es Finanzplanung. Die nächste Folge von Zweitmeinung, ein Podcast über Immobilien, Vermögen und Älterwerden, beschäftigt sich mit dem Thema Kapitalanlage in schwierigen Zeiten oder der Frage, ob es sich lohnt, sich jetzt von seiner Immobilie zu trennen, wo doch die Anlagemöglichkeiten aktuell so ungünstig sind. Sie finden den Beitrag von Zweitmeinung dort, wo Sie ihn heute schon gefunden haben, oder auf der Seite von proimo.ch und den Streaming-Plattformen Spotify, Deezer, Audible, AudioNow, iTunes, Podcaster oder vielen anderen mehr. Auf Wiederhören.
Der Podcast ist eine Dienstleistung von Daniel C. Holzer, Inhaber und Geschäftsführer von der ProImmobilia Nordwestschweiz AG in Binningen und Träger von der Webseite proimo.ch und pro55plus.ch, wo er mit seinem langjährigen Partner und Finanzplaner im Sydney Bad betreibt. Sie finden dort weitere spannende Berichte und Podcasts rund ums Thema Immobilien. Über Ihren Besuch, Ihre Anregungen und Ihr Feedback freuen wir uns besonders.